Liebe Gemeinde, vor gut zwei Wochen, da war ich mit einer Gruppe des Albrecht-Bengel-Hauses in Jerusalem. Und zu den wirklich unvergesslichen Eindrücken dieser Reise gehört ein Erlebnis in der Sankt-Annen-Kirche. Diese Kirche befindet sich an einem Ort, den wir alle miteinander aus dem Johannesevangelium gut kennen. Diese Kirche steht nämlich gleich neben dem Teich Bethesda, da, wo Jesus einen Gelähmten geheilt hat. Dieser Teich war durch über 1000 Jahre hindurch durch Meter von Schutt bedeckt, sodass man nichts gesehen hat. Man hat diesen Teich vergessen. Und dann hat man auch oft bezweifelt, dass es diesen Teich überhaupt gab. Aber dann wurde er durch Ausgrabungen freigelegt. Die Archäologie erinnert uns daran, dass die Geschichte Jesu kein Märchen ist, dass sich im Nirgendwo abgespielt hat, sondern dass diese Geschichte Jesu an höchst konkreten Orten stattfand. Aber jetzt wieder zurück zur Sankt-Annen-Kirche. Sie stammt aus der Kreuzfahrerzeit und hat eine wunderbare Akustik. Vor uns hat in dieser Kirche eine Gruppe von adventistischen Predigern gesungen. Ein altes englisches Erweckungslied. Und dann trug ein kleiner Chor von französischen Katholiken einen wunderbaren mittelalterlichen Hymnus vor. Und dann kamen wir Deutschen dran. Womit wohl? Mit großer Gott, wir loben dich. Das Ganze war wie ein Vorblick auf den Himmel. Christen aus den verschiedensten Kirchen, aus den unterschiedlichsten Ländern waren für einen Augenblick vereint im Lob Gottes. Um die Einheit der Gemeinde geht es auch in unserem heutigen Predigttext aus dem Kolosserbrief. Es ist allerdings ein ziemlich langer Text und deshalb lese ich ihn zu Beginn auch gar nicht ganz vor. Es wäre sonst zu fürchten, dass wir am Schluss kaum noch wissen, womit er begonnen hat. Ich will es deshalb anders machen. Ich gehe am Text entlang und will dabei drei Schwerpunkte hervorheben. Als erstes entnehmen wir dem Text etwas, was uns eigentlich eher trösten kann. Nämlich, auch in den Gemeinden des Paulus war die Einheit nicht selbstverständlich. Dabei war die Einheit der Gemeinde von Kolosse sowohl von außen wie von innen bedroht. Diese Gemeinde ist wie die meisten Gemeinden des Paulus aus einer jüdischen Synagogengemeinde heraus entstanden. Dabei waren die Verbindungen zwischen den beiden Gemeinschaften, der jüdischen und der neuen christlichen, noch nicht völlig abgebrochen. Nicht nur die Christen versuchten, jüdische Menschen für ihren Messias-Glauben zu gewinnen, auch die Angehörigen der Synagoge unternahmen kräftige Versuche, die Christusgläubigen wieder für sich zurückzugewinnen. Und dabei hatte diese Synagoge in Kolosse durchaus etwas anzubieten. Dort herrschte nämlich eine jüdische Strömung, die Mystik und Philosophie verband. Und eine solche Verbindung, die war nicht nur damals, die ist auch heute sehr attraktiv, sehr anziehend. So meint etwa der Tübinger Studentenpfarrer, das Christentum könne nur überleben, wenn es sich in eine unpersönliche Mystik auflöse, wie sie am Grund aller Religionen zu finden sei. Aber nicht nur von außen, auch von innen sind christliche Gemeinden bedroht, und zwar durch Einflüsse, die in ihnen wirken. Denn keine Gemeinde damals und heute bleibt von den politischen und sozialen Problemen der Umwelt verschont. So musste etwa Paulus wenige Jahre nach dem Kolosserbrief die Christengemeinde in der Reichshauptstadt Rom vor revolutionären Tendenzen warnen. Auch unsere Gemeinden bleiben von den Fragen und Problemen nicht unberührt, die unsere Gesellschaft heute bewegen, ja manchmal sogar zu zerreißen drohen. Ob es die Flüchtlingsfrage ist oder auch die Gender-Ideologie. Zu all dem gibt es unter uns nicht nur übereinstimmende Meinungen. Wir sollten diese Unterschiede nicht zukleistern, sondern offen darüber reden. Dabei kann es auch einmal hart hergehen und man kann sich im Ton vergreifen. Ist mir auch schon passiert. Das ist nicht anders als bei Diskussionen außerhalb der Gemeinde. Aber dann sollte es doch einen Unterschied geben, den der Apostel hier im Kolosserbrief so beschreibt. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. So wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Nun kann man diesen Aufruf des Paulus auch missverstehen. Nämlich dann, wenn man meint, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld würden erfordern, dass man überhaupt nicht mehr seine eigene Meinung sagt. Und das scheint sogar noch verstärkt zu werden, wenn es weiter heißt, über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Also, so konnte man verstehen, doch schwamm über alles drüber und lieber den Mund halten. Nein, denn zur Liebe gehört es auch, anderen nicht vorzuenthalten, was man für wahr und richtig hält. Zur Liebe gehört allerdings auch, der abweichenden Meinung des Bruders oder der Schwester geduldig zuzuhören und die eigene Überzeugung aufgrund dessen noch einmal genau zu prüfen. Denn unser Ziel darf es nicht sein, bloß Recht zu behalten. Das Ziel muss sein, gemeinsam herauszufinden, was richtig und was wahr ist. Dann kann der Wunsch des Apostels ein Stück Wirklichkeit werden. Der Friede Christi, zu dem auch ihr berufen seid, in einem Leibe, der regiere in euren Herzen und seid dankbar. Der Apostel gibt uns noch einen weiteren wichtigen Hinweis, wie es zu mehr Einheit in einer Gemeinde kommen kann. Hier ist als zweites aus unserem Text festzuhalten, ein ausgewogenes Verhältnis von Lehre, Seelsorge und Lobpreis fördert die Einheit der Gemeinde. Paulus ruft die Kolosser und auch uns dazu auf, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Es ist also das Wort von und über Christus, das die Einheit der Gemeinde begründet. Diese Einheit bleibt ziemlich wackelig, wenn das Wort Christi in der Gemeinde sozusagen immer nur eine kurze Stippvisite macht. Das Wort Christi muss die Gemeinde bleibend prägen. Das ist hier damit gemeint, Das Wort Christi soll unter uns wohnen. Und dabei soll das Wort Christi in einer dreifachen Gestalt unsere Gemeinde und ihr ganzes Leben prägen. Als erstes nennt Paulus die Lehre. Und es ist kein Zufall. Wenn in der Gemeinde Unklarheit darüber besteht, an wen und an was man eigentlich glauben soll, dann ist die Uneinigkeit vorprogrammiert. Auch als Lukas die erste Gemeinde in Jerusalem als besonders beispielhaft beschreibt, da steht bei ihm die Lehre der Apostel an der Spitze. Und Lehre ist durchaus eine Sache des Verstandes. Und deshalb hat Paulus gegenüber den Korinthern klargestellt: Ich will in der Gemeinde lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in Zungen. Allerdings hat der Apostel damit nicht gemeint, das Wort Christi würde ausschließlich als Lehre weitergegeben. In Gemeinden, wo das geschieht, wird der Glaube leicht zu einer Sache nur für den Kopf. Und das Ganze endet dann allzu oft nur in Rechthaberei. Das Wort Christi wohnt nach Paulus auch in Form der Ermahnung in der Gemeinde. Das griechische Wort nuteteo, das hier steht und das Luther mit ermahnen übersetzt hat, ist im Grunde genommen einer der neutestamentlichen Begriffe für Seelsorge. Seelsorge nimmt ernst, dass wir eben nicht bloß nur Verstandeswesen sind, sondern auch immer in Beziehungen zu anderen Menschen stehen. Diese Beziehungen können uns bereichern, aber auch verletzen. Sie können unserer Seele und unserem Leben nützen, aber auch schaden. Manchmal vermögen wir gar nicht, das selbst zu unterscheiden und brauchen dafür Beratung. Das geschah und geschieht meist oft im schlichten Gespräch mit anderen Glaubenden. Aber manchmal braucht es auch eine besondere Beratung durch erfahrene Seelsorger oder auch durch geschulte Psychologen. Denn gute Psychologie ist ein Stück Weisheit. Ermahnt einander in aller Weisheit, sagt Paulus. Es war eine durchaus positive Entwicklung der letzten Jahrzehnte, dass auch in von der Heiligen Schrift geprägten Gemeinden die Notwendigkeit von Seelsorge, auch von professioneller Seelsorge, zunehmend erkannt worden ist. Allerdings beobachte ich dabei auch eine Verschiebung. So, wenn man sich zum Beispiel damit begnügt, einfach dafür zu sorgen, dass Beziehungen irgendwie harmonisch verlaufen, auch wenn sie der Wahrheit biblischer Lehre widersprechen. Eine dritte Gestalt, von der der Apostel spricht, um das Wort Christi unter uns wohnen zu lassen, sind Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Auf diese Weise prägt das Wort Christi nicht nur unser Denken und unsere Beziehungen, sondern auch unser Gefühl. Schon in den Gemeinden des Paulus existierte eine ganz große Bandbreite von Lob Gottes. Es gab die damals schon jahrhundertealten alten Psalmen und es gab ganz neu vom Geist geschenkt geistliche Lieder. Es führt immer zu einer geistlichen Verarmung, wenn man nur eine Art zu singen in einer Gemeinde für berechtigt hält. Ich habe versucht, das durch die Auswahl der Lieder in unserem Gottesdienst ein wenig deutlich zu machen. Sie erinnern sich, am Beginn unseres Gottesdienstes stand das Lied »Er weckt mich alle Morgen«. Es stammt aus der Zeit des Kirchenkampfes im Dritten Reich. Und dann vor der Predigt haben wir gesungen, lobt Gott getrost mit Singen. Wer unter den Text geschaut hat, er hat gesehen, dass dieses Lied aus den Reihen der böhmischen Brüder stammt, einer Reformationsbewegung lange vor der Reformation. Nach der Predigt werden wir dann ein Lied aus der pietistischen Missionsbewegung singen und zum Schluss dann ein etwas neueres Lied aus der evangelikalen Bewegung in England. Jede Zeit nämlich hat ihre besondere Geschichte mit Gott. Und deshalb entstehen zu jeder Zeit neue geistliche Lieder. Und weil jede Zeit ihre besondere Geschichte mit Gott hat, haben uns die geistlichen Lieder aller Zeiten etwas zu sagen. Und wenn wir das einsehen, dann werden Lieder verschiedener Zeiten nicht zum Anstoß für Uneinigkeit, sondern zum Anlass der Einheit mit der Gemeinde Jesu Christi, auch über die Jahrhunderte hinweg. Lieder, so sagte ich, prägen unser Gefühl und unsere Seele, und das ist gut und notwendig so. Allerdings gibt es auch hier eine Gefahr, und die lauert sowohl bei einem Bach-Choral wie bei einem modernen Anbetungslied. Das eine wie das andere kann man rein ästhetisch konsumieren. Aber ab und zu sollten wir uns auch klar machen, ob wir hinter den Inhalten stehen, die wir singen. Abschließend noch eine kurze dritte Anregung aus unserem Predigttext. Die Gemeinde darf nicht den Grund ihrer Einheit verschweigen, nämlich Jesus Christus. Paulus fordert die Kolosser und auch uns auf, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Unsere Kirchen machen ja durchaus viele Worte, manchmal möchte man fast denken, zu viele. Aber die Kirchen machen ja nicht nur Worte, sondern sie vollbringen gerade in der Flüchtlingskrise auch viele Werke. Die Frage an beides, Worte und Werke, die immer wieder gestellt werden muss, die lautet nach dem Apostel: Wird durch beides, durch Worte und Werke, der Name Jesus bekannt gemacht und finden Menschen dadurch zum Lob Gottes? Aber das ist natürlich nicht nur eine Frage an Kirchen und Gemeinden, sondern zuallererst an einen jeden, an eine jede von uns selbst. Und nun hören wir abschließend nochmal den ganzen Predigttext. Der Apostel schreibt: So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem auch ihr berufen seid, in einem Leibe, der regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Amen. Wir singen das angeschlagene Lied, Wach auf, du Geist der ersten Zeugen.